Ich habe mich gestern Vormittag so unglaublich alt gefühlt. Habe Facebook geöffnet und hatte dort ein Bild am Rand von einer Person, die kannte ich irgendwoher. Ich wusste aber nicht woher. Und Facebook verknüpft ja manchmal so die ganze Welt miteinander und dann bekommt man Leute vorgeschlagen, die man nicht kennt. Aber ich wusste, den kenne ich irgendwoher. Und dann habe ich mir das Profil angeschaut und gemerkt, es ist der. Wir waren wirklich guter Freund. Vor 14 Jahren waren wir zusammen im Hauskreis. Nicht gesehen, nicht gesprochen, haben uns völlig aus den Augen verloren. Und von dem habe ich so viel gelernt damals. Wir waren nicht lange zusammen im Hauskreis, ein Jahr ungefähr, aber er hat mir so viel beigebracht über Gott, wer Gott ist, wie Gott ist. Ich habe super viel gelernt und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und es ist unglaubliche 14, also es gibt Leute, mit denen ich jede Woche zusammen bin, die sind bei weitem noch nicht so alt. Ja, so Kids, die kenne ich schon mein ganzes Leben gefühlt, aber die sind noch nicht mal 14 Jahre alt. Und dann sitzt man da und denkt so, wow, müsste ich ihn mal wieder anschreiben, aber der kennt mich bestimmt nicht mehr. Und was schreibt man dann? Wie soll man 14 Jahre mal eben zusammenfassen? Übrigens, der bin ich gerade. Ich habe es erstmal nicht gemacht. Mal schauen, ob ich ihn noch anschreiben werde und mal so ein Update gebe. So bin ich. So geht es mir im Moment. Bei ihm war das sehr offensichtlich, wer er ist, was er macht, weil er teilt sehr, sehr viele Informationen auf Facebook. Das war schön, sich das alles mal anzuschauen, womit er seine Zeit verbringt, wo er überall gearbeitet hat, mit wem er irgendwann mal zusammen war, wen er jetzt geheiratet hat, wie seine Tochter heißt. All das konnte man auf Facebook öffentlich einsehen. Ich bin da eher sparsam mit Informationen, aber beim Durchschauen dieser Informationen von Joel, da ist mir aufgefallen, wie witzig Facebook mit Beziehungsstati umgeht. Man kann nämlich auswählen, ob man Single ist, in einer Beziehung ist, verlobt, verheiratet, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, in einer Lebensgemeinschaft, in einer offenen Beziehung, getrennt, geschieden, verwitwet oder es ist kompliziert. Mein erster Gedanke war, es ist doch bekloppt. Entweder man ist in einer Beziehung oder nicht. Vielleicht gibt es noch verliebt, verlobt, verheiratet, Punkt. Aber mehr? Und dann habe ich aber gedacht, es ist eigentlich ja noch viel, viel, viel schichtiger als so ein Status, den man anklicken kann. Beziehung kann gut sein, sie kann schlecht sein, tiefgreifend, anstrengend, aufregend, befeuernd. Ganz viel, aber vor allem nicht statisch. Bei meinem Facebook-Profil steht seit 2005 mit Anna verheiratet. Das ist juristisch korrekt, aber der Status unserer Beziehung ist doch sehr unterschiedlich. Mal lebt man irgendwie nur so nebeneinander her. Mal ist man wie frisch verliebt. Angenervt, anstrengend, beflügelnd, durchhängend, durchtragend, durchhaltend, wundervoll, aufreibend, aufregend. Jeden Tag irgendwie neu. Beziehung ist lebendig. Immer. Es sei denn, sie ist tot, aber dann ist sie auch nicht mehr. Dann hat man keine Beziehung. Sobald es irgendeine Beziehung gibt, dann gibt es ein Auf und ein Ab. Dann ist da Bewegung drin, dann lernt man sich immer wieder neu kennen, dann lernt man immer wieder dazu. Beziehung vertieft sich, ist in Bewegung. Sie wird vielleicht irgendwann auch selbstverständlich, aber dann braucht sie einen neuen Schwung oder sie stirbt. Sie braucht Zeit und Pflege. Freitagabend konnte ich ein paar Minuten von Werner May noch mithören. Dieses Tiefgang-Thema war jetzt gesunde Spiritualität. Wo es auch um Beziehungen ging, natürlich, wie kann mich meine Beziehung zu Gott gesund machen? Unter anderem darum ging es. Also wie kann das Befreiung schenken? Wie kann ich zu dem Menschen werden, den Gott in mir angelegt hat? Wie können die stärken? Wie kann ich stark werden, dass Kritik mich nicht umhaut und das Geschöpf, was Gott in mich eigentlich gelegt hat, wie kann das aufblühen, obwohl es in Schranken gewiesen wird? Gesunde Spiritualität als Beziehung und wie es meine Beziehung gesund machen kann, aber auch, wie ist überhaupt meine Beziehung zu Gott gesund? Denn auch eine Beziehung mit Gott ist so ein lebendiges Ding. Veränderungen unterworfen, mal tiefer, mal Lebensmittelpunkt, mal flach und nur so eine Routine. Sie fängt auf jeden Fall irgendwann an. Und ich habe mal diese Frage gehört, wann hast du denn Jesus kennengelernt? Und die Antwort, die kam nicht von mir, aber die fand ich genial. Ich bin noch dabei. Wann hast du Jesus kennengelernt? Ich bin noch dabei. Das wünsche ich dir, dass du Jesus immer wieder neu und tiefer kennenlernst. Denn egal, wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, wie viel du schon über ihn weißt, ganz egal, das Beste das liegt noch vor dir. Und das sage ich nicht aus einer erhöhten Position, weil ich das Beste schon erreicht hätte und sehe, dass du noch nicht da bist. Überhaupt nicht. Sondern das weiß ich deswegen, weil jede Beziehung, egal zu einem Menschen, zu einem Tier oder zu Gott, kann immer noch wachsen, kann immer noch tiefer werden. In jeder Beziehung darf das Beste noch vor uns liegen. Denn mit jeder Erfahrung, die wir machen, mit jeder Erfahrung, die eine Beziehung macht, verändert sie sich. Vielleicht wird sie tragfähiger. Vertrauen wächst. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, in denen Gott noch nichts zu sagen hat bei dir. Dann ist da Wachstumspotenzial, da kann Gott da noch hineinsprechen. Vielleicht gibt es ganz neue Lebensbereiche, die du selbst noch gar nicht so als Lebensbereich ausgemacht hast. Und natürlich hat da Gott auch noch nichts mit zu schaffen, weil das weißt du erst seit gestern oder so. Auch da kann Beziehung wachsen. Diese vielen Räume in deinem Lebenshaus, ist da überall Gott schon drin oder ist da noch Wachstumspotenzial bei deiner finanziellen Situation, deine Sexualität? Ich meine, wer spricht mit Gott über seine sexuellen Vorstellungen und Wünsche? Ist immer noch Wachstumspotenzial in der Beziehung. Aber Beziehungen können auch kaputt gehen. Es kann auch passieren, dass ich enttäuscht werde, auch von Gott. Dass ich um Dinge bitte und bitte und bitte und nichts passiert. Und ich muss auch mit dieser Phase des Zerbruchs und der Verletzung, muss ich irgendwie zurechtkommen. Und auch das ändert meine Beziehung zu Gott und im Idealfall vertieft sie sie. Weil ich mit ihm auch diese schwere Zeit durchlitten habe. Man kann vielleicht, oder von ganz guten Freunden sagt man ja auch, wir müssen nicht mal miteinander reden, wir verstehen uns auch so. Bei Gott ist das auch irgendwie so, aber man fühlt das nicht immer. Also so, es gibt ja so Phasen, in denen man einfach nichts zu sagen hat und in denen Gott auch offensichtlich nichts zu sagen hat. Jedenfalls fühlt sich das so an. Das kann Beziehungen vertiefen, verfestigen. Es ist eine gute, wertvolle Zeit, im Nachhinein zumindest. Wenn deine Beziehung schon seit einer längeren Zeit einen Status hat, dann kann es gut sein, dass es einfach dran ist, was zu verändern an dieser Beziehung. Denn Beziehung ist nicht statisch, niemals. Sie fängt immer irgendwann mehr oder weniger bewusst an. Bei Gott ist es oftmals die Frage, gibt es dich überhaupt? Beziehungsweise, oder das ist noch nicht wirklich Beziehung, wenn es jemand anderen auch gibt. Dann kommt vielleicht die Frage, Gott, liebst du auch mich? Kannst du etwas mit mir anfangen? Bin ich von Gott geliebt? Der erste Johannesbrief, der beschreibt, das ist mir erst gestern aufgefallen, ganz wunderbar, wie Beziehung mit Gott funktioniert. So von Anfang bis zum Ende, so verschiedene Wegpunkte werden darin beschrieben. Und am Anfang beschreibt Johannes, was Gott alles aus lauter Liebe getan hat. Genau diesen Moment, oh, ich bin von Gott geliebt. Gott liebt einzelne Menschen. Und was Gott alles aus Liebe getan hat. Gott ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, aus lauter Liebe. So richtig erklären kann man es, glaube ich, nicht. Warum Tod notwendig war? Wahrscheinlich, um den Tod zu überwinden, um zu sagen, in alle Ewigkeit möchte ich mit dir Gemeinschaft haben können. Und so ist Gott für jeden Einzelnen von uns, für jeden Menschen gestorben, um damit deutlich zu machen, ich gehe für dich bis in den Tod. Und dann ist Jesus auferstanden. Und schenkt uns damit auch ewiges Leben. Er liebt uns so sehr, dass er sich eine Ewigkeit mit dir vorstellen kann. Ich meine, wie lange hältst du es alleine mit dir in einem Raum aus? Nach einer Viertelstunde wird es anstrengend, nach 2 Stunden läuft man spätestens raus und braucht irgendwas. Und Gott will eine Ewigkeit mit dir verbringen. So sehr liebt er dich. Und Gott hat diese Beziehung möglich gemacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, damit wir ewig mit ihm leben können. Ja, Gott hat durch Jesus alles genommen, was uns von ihm trennt. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 2 steht dann, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Mit Jesus ist alles das, was zwischen uns und Gott steht, was zwischen dir und Gott steht, ein für alle Mal aus der Welt geschaffen. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Das hat Gott für dich getan. Und dann fährt Johannes in seinem Brief in Vers 3 direkt weiter. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, dass wir seine Gebote halten. Also Gott liebt uns und er liebt uns ohne Ende Und wenn wir ihn zurücklieben, dann merkt man das daran, dass es Auswirkungen in unserem Leben hat, dass wir seine Gebote halten, dass wir unser Leben ändern. Manch einer muss, oder muss nicht, aber manch einer ändert sein Leben radikal, wenn er Gott kennengelernt hat. Wenn man erfährt, dass man selber geliebt ist, dass man selber einen Wert hat, dann kann man ganz viele Dinge, von denen man meinte, dass sie einem Wert beimessen, kann man ganz, ganz einfach weglegen, aufhören damit, beiseite lassen und erstmal Liebe genießen. Man lernt vielleicht, dass die Gebote, die Gott uns gibt, keine Verbote sind, sondern Regeln. Ich habe erst neulich gelernt, dass Regeln von dem griechischen Wort Trellis kommt. Und jeder Weinbauer weiß, was Trellis ist, oder? Trellis, das sind diese Gitter, an denen Weinranken nach oben wachsen können. Und das hat den gleichen Wortstamm. Also die Dinge, die uns befähigen, richtig gut zu leben, richtig Frucht zu bringen, richtig aufzublühen, das sind Regeln. Fand ich witzig. Ich tue etwas, weil ich erkannt habe, dass Gott mich liebt. Ich erzähle vielleicht weiter von Gott. Du weißt, du, ich bin unendlich geliebt und ich weiß, dass Gott dich auch liebt. Man fängt an zu erzählen, was Gott in seinem eigenen Leben gemacht hat. Man kriegt vielleicht einen anderen Blick auf Menschen. Wenn ich so geliebt bin, dann sind die ja auch so geliebt. Und dann müsste ich vielleicht anders mit ihnen umgehen. Mein Reden ändert sich, mein Handeln ändert sich. Ich fange an zu helfen, ich diene, ich arbeite irgendwo mit, ich zeige Einsatz. Es heißt sogar, wer sagt, dass er in ihm bleibt, also dass er mit Gott lebt, der soll auch leben, wie er gelebt hat, wie Jesus gelebt hat. 1. Johannes 2, Vers 6, so die nächste Stufe. Wenn du sagst, dass du mit Gott leben möchtest, dann solltest du es dadurch zeigen, dass du so lebst, wie Jesus gelebt hat. Das macht deutlich, Beziehung verändert sich. Man fängt irgendwo damit an, ich bin von Gott geliebt. Und dann kommt ein weiterer Schritt, ich tue etwas für Gott. Welche Auswirkungen hat es in deinem Leben, dass du weißt, dass Gott dich liebt? Ist Liebe so ein gutes Gefühl? Ein schönes Gefühl, dass du wertvoll bist? Das ist wichtig, dass sich das so anfühlt, weil sonst bist du bei Punkt 1 noch nicht angekommen. Gott liebt dich wirklich und das sollte mindestens ein gutes Gefühl sein. Es darf dir Sicherheit geben für die Zeit nach dem Tod. Es darf Grund für dich sein, sonders in den Gottesdienst zu gehen. Es darf aber auch noch mehr sein. Es darf dein ganzes Denken bestimmen. Es darf dein ganzes Handeln bestimmen. Alles, was du sagst, darf dadurch bestimmt sein, dass Gott dich liebt. Und wenn man das erkannt hat, dann fängt man an zu tun. Und man tut. 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 Und man tut immer mehr. Und irgendwann ist man Gottes bester Mann. Kennt ihr das Gefühl? Boah, jetzt habe ich es wieder mal so richtig Gott gezeigt, wie gut ich bin. Wie ich seine Liebe verstanden habe und weitergegeben habe. Und das ist nicht zwingend verkehrt. Weil es ja gut ist, wenn wir etwas für Gott tun. Aber was steckt dahinter? Hinter all dem Einsatz, hinter dem Lebenszweck, den das Ganze geben kann. Die Hingabe. Deine Gaben und Talente bringst du ein. Du machst unglaubliche Werke für Gott. Der erste Johannesbrief, wie gesagt, zeigt die Beziehung zu Gott auf, wie das läuft. Er beschreibt sie. Da muss man weiterlesen. Johannes, 1. Johannes 4, 7 bis 11. Da steht, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Du kannst unglaublich viel für Gott tun und dabei die Liebe völlig aus den Augen verlieren. Aber warum tust du? Was tust du? Wie tust du? Da ist die Frage der Motivation. Was motiviert dich da zu tun? Du hast erkannt, Gott liebt dich, du möchtest ihm etwas zurückgeben oder du möchtest überhaupt dein Leben ändern, du möchtest anderen Menschen dienen und du tust und tust und du merkst irgendwann, dass du vielleicht stolz wirst auf das, was du da alles machst. Vielleicht merkst du es nicht mal, vielleicht musst du dich das heute fragen, warum mache ich das eigentlich? warum bin ich eigentlich so unglaublich gut in dem, was ich mache? Und warum haben andere Menschen damit Probleme? Du bist gut, weil du gut bist, weil du gut gemacht bist. Gott hat dir viel gegeben und das Viele möchtest du einsetzen. Aber was passiert eigentlich, wenn du das nicht tust? Was passiert, wenn du das Gute, was Gott dir gegeben hat, nicht einsetzt? Fürchtest du dich, dass Gott dich eventuell weniger liebt? 1. Johannesbrief. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Warum tust du etwas? Wenn du es aus Liebe tust, dann kann kein Zweifel an dem sein, was du da tust und wie du es tust. Denn die vollkommene Liebe, Gottes Liebe, wenn du es aus Gottes Liebe tust, dann ist da keine Furcht, die treibt die Furcht aus. Wenn du Versagensängste hast, vielleicht hast du zu wenig gemacht, etwas schlecht gemacht, vielleicht war es unzureichend. Nee, die vollkommene Liebe, die ist in uns. Gott liebt vollkommen. Er füllt uns auf, sodass wir überlaufen. Und aus dieser überlaufenden Liebe, die wir nur bei Gott bekommen können, da können wir tun, was wir wollen im Prinzip. Wenn wir es aus Liebe tun, dann ist es erstmal richtig, zweitens genug und es ist von Gott. Es ist aus Liebe. Von Liebe geprägt. Das ist anders als von Druck geprägt, von Druck etwas tun. Oh, Gott hat mich geliebt, jetzt muss ich auch mal was zurückgeben. Gott hat so viel für mich getan, dann müsste ich auch mal was. Nee, dann darfst du. Wenn du Erfolgsdruck hast, wenn du Druck hast, etwas zu geben, ich muss jetzt aber, oder auch du musst aber. Ja, ihr kennt vielleicht auch das Gefühl, dass Gott hat dich doch auch so lieb, dann müsstest du jetzt vielleicht auch mal hier und jenes tun. Und man hat ganz genaue Vorstellungen, was auch seine Geschwister alles für Gott tun müssten. Liebe setzt frei und nicht unter Druck. Liebe setzt frei und nicht unter Druck. Wenn du Druck in irgendeiner Weise verspürst, dann bin ich mir ganz sicher, ist das keine Liebe. Weil Liebe fließt und sie fließt über und sie motiviert dich auf eine andere Art, als es irgendein Druck tun könnte. Und je tiefer man, aber gleich im nächsten Vers steht dann noch 1. Johannes 4, Vers 21, dies Gebot haben wir von Gott, dass wer ihn liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Wer ihn liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Es wird also zum Maßstab, zur Richtschnur. Wenn du Gott liebst, wenn Gott dich liebt, dann ist das der Auftrag, auch deinen Bruder zu lieben. Dann ist das nicht mit, dann sollst du es nicht tun aus Druck, aus, weil du es kannst, weil sonst keiner macht, sondern aus Liebe. Du sollst dann deinen Bruder lieben. Und je tiefer man in der Beziehung mit Gott kommt, desto mehr kommt die Liebe nach ganz vorne. Sie kommt als allererstes. Dann wird es irgendwann egal, was ich tue, weil es aus Liebe passiert. Und alles, was aus Liebe passiert, ist gut. Was ich tue, das leitet sich dann aus Liebe ab. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten immer gehabt mit Mönchen. Mit Menschen, die die Liebe Gottes meinen, verstanden zu haben, und dann schließen die sich hinter dicken Mauern ein. Wie kann man Liebe Gottes verstehen und sich aus der Welt zurückziehen und nicht für die Welt sein und allen Leuten von Gott erzählen und alles für Gott tun und immer nur tun? Carlo Coretto, ein katholischer Schriftgelehrter, ein Autor, der hat sich auch irgendwann zurückgezogen in den Norden Afrikas, in irgendein Kloster, und ist durch die Wüste gewandert und hat bei einem Straßenbau einen alten Bekannten von sich kennengelernt. Dieser alte Bekannte war Atomingenieur. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißen würde eigentlich, aber also er war Ingenieur und hat Atomkraftwerke mitgebaut. Ein hochintelligenter, kluger Mann. Und dieser Mann, der war damit beschäftigt, mit einem ganzen Trupp von Leuten in sengender Hitze Straßen zu bauen. Ein unglaublich kluger Mensch. Und Carlo Coretto hat irgendwie Kontakt mit der Mutter seines alten Freundes bekommen. Und die Mutter war völlig in Sorge. Wie kann das sein, dass ich meinem Sohn das Studium finanziert habe, dass ich ihm alles ermöglicht habe, dass er Ingenieur wird? Und er geht in die Wüste und baut Straßen, auf denen wahrscheinlich nicht mal irgendjemand fahren wird. Also vielleicht irgendwann irgendwer, aber was für eine Verschwendung. Und dieser Bekannte, der sagte dann später zu Carlo Coretto, ich habe erkannt, dass ich hier in Liebe dienen kann. Das ist mein Ort, wo ich Liebe fließen lassen kann. Ich könnte so viel in der Welt bewirken. Ich könnte all das Wunderbare tun, aber es wäre ohne Liebe. Und wenn ich Straßen baue in der Wüstenhitze, dann kann ich das aus lauter Liebe machen, weil irgendwann wird irgendjemand über diese Straße fahren und sich freuen, als er seine Familie besuchen kann. Es wird vielleicht irgendwann ein Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln kommen. Es wird vielleicht irgendwann Handel möglich sein und das Leben floriert. Das ist mein Ort, wo ich lieben kann. Eine gesunde Beziehung mit Gott heißt, sie zu leben. Und Leben bedeutet immer Veränderung. Es gibt nichts, was lebt, was gestern genauso ist, wie es heute, gestern genauso war, wie es heute ist. Leben heißt Veränderung. Deine Beziehung mit Gott muss sich verändern, ansonsten ist sie tot. Und sie kann sich zum Beispiel über diese Wegpunkte verändern, dass du erkennst, dass Gott dich liebt. Ich erkenne, dass Gott mich liebt. Ich bin geliebt, also tue ich etwas für Gott. Ich tue etwas für Gott aus lauter Liebe. Ich liebe, weil Gott mich liebt. Ich liebe Gott. Und aus dem leitet sich alles andere ab. Wo auch immer du in dieser Spirale bist, das Beste liegt noch vor dir. Und ich möchte dich einladen, dich mit auf den Weg zu machen, näher zu Gott, deine Beziehung zu Gott immer wieder neu verändern zu lassen, gesünder werden zu lassen, vertiefen zu lassen und immer mehr zu lieben und dich von Gottes Liebe beschenken zu lassen. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du zuallererst geliebt hast und dass wir wirklich nichts tun müssen, um deine Liebe zu empfangen, dass wir nichts tun können, um deine Liebe mehr verdient zu haben, weil deine Liebe, die braucht keine Kriterien, wir müssen nichts erfüllen, wir müssen nichts beweisen. Liebe ist bedingungslos, Gott, und du hast die vollkommene Liebe. Und du möchtest diese vollkommene Liebe uns schenken, in uns überfließen lassen, dass auch wir zu vollkommener Liebe fähig werden. Nicht aus uns heraus, nicht weil wir das irgendwie müssen, weil du uns das auferlegst, sondern weil du uns dazu befähigst. Geist Gottes, ich lade dich ein, unsere Herzen immer wieder neu zu berühren. Uns immer wieder neu dieses Geheimnis zu lüften und uns da hineinzuführen, wie wir deine Liebe empfangen können und aus deiner Liebe leben können. Und wie deine Liebe Maßstab aller Dinge sein kann, die wir tun. Gib uns den Mut, die Kraft, die Weisheit, auch damit aufzuhören, wo keine Liebe drin ist. Uns immer wieder Platz und Raum zu nehmen, Zeit zu nehmen, um zu überprüfen, was tun wir hier? Was denke ich gerade? Und uns von deiner Liebe bestimmen zu lassen. Gott, das braucht Zeit, weil es Beziehung ist und Beziehung braucht Zeit. Aber du hast eine Ewigkeit für uns. Schenk uns den Mut, dass wir uns mit dir Zeit nehmen, mit dir immer wieder unsere Dinge besprechen, die wir vorhaben, die wir getan haben. Und durchtränke uns mit deiner Liebe. Lass das Markenzeichen von deinen Kindern sein, die wir hier zusammen sind, von deiner Gemeinde, dass deine Liebe unter uns regiert. Amen. Bleibt direkt stehen, denn ich darf euch segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der reine Liebe ist und der euch erfüllen und durchdringen und über euch überfließen möchte. Gott segne euch. Amen. Habt einen guten und gesegneten Sonntag.